Als Pfarrer Wolfgang X. 2002 beschuldigt wird, einen Jungen in der Rhön missbraucht zu haben, zeigt er sich reuig. Erst Jahre später kommt heraus, bevor X. ins Bistum Würzburg kam, wurde er bereits aus mehreren kirchlichen Institutionen entlassen. Warum hat niemand verhindert, dass diesem Mann eine Gemeinde anvertraut wird? Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken.
Hallo und herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Kriminalpodcast der Mainpost rund um Kriminalfälle aus Unterfranken. Heute sprechen wir zum ersten Mal über das Thema sexueller Missbrauch. Es geht um den sexuellen Missbrauch von Kindern im Bereich der Kirche. Dazu eingeladen haben wir unsere Reporterin Christine Jeske, die sich mit diesen Themen intensiv beschäftigt, schon seit vielen Jahren. Hallo Christine.
Hallo.
Und wie immer dabei meine Co-Moderatorin Silke Albrecht.
Hi. Noch eine kleine Anmerkung vorweg. In dieser Folge geht es um sexuellen Missbrauch. Es werden zwar keine Details geschildert, aber falls ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt oder selbst betroffen seid, wäre es vielleicht ratsam, dass ihr diese Folge nicht anhört oder sie vielleicht nicht alleine anhört. Der Grund, warum wir heute auch über Missbrauch sprechen, ist, dass vor kurzem das Missbrauchsgutachten des Bistums München herausgekommen ist und die Diskussion um Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche wieder angeregt hat. Wir haben alle von der Austrittswelle gelesen, die jetzt über die Kirche hereinbricht. Und auch in Unterfranken gab es in den letzten Jahren immer wieder Missbrauchsfälle, über die du, Christine, dann auch berichtet hast. Und wir wollen uns heute im Rahmen unseres Podcasts mit einem Fall beschäftigen und uns den Täter in diesem Fall genauer anschauen. Und wir wollen vor allen Dingen auch darauf schauen und vielleicht ein bisschen erklären, wie sowas immer wieder passieren kann. Denn oft handelt es sich vor allen Dingen in kirchlichen Kreisen um Wiederholungstäter, auch wenn natürlich nicht jeder Fall ans Licht kommt.
Eine Sache können wir vielleicht gleich vorausschicken. Es wird sich heute um einen relativ komplexen Fall handeln. Wir werden versuchen, den Lebenslauf des Mannes nachzuzeichnen, wo er auffällig geworden ist, und werden darauf aber immer wieder darauf stoßen, dass da immer noch auch sehr viele Fragezeichen sind. Also es sind immer noch viele Fragen offen. Wie konnte es zu gewissen Sachen kommen? Was steckt wirklich dahinter? Wir werden versuchen, uns heute der ganzen Sache anzunähern. Und Christine, du hast sehr intensiv recherchiert in dem Fall. Das heißt, du weißt sehr, sehr viel dazu. Silke hat gerade schon angesprochen, dass es sich häufig um Wiederholungstäter handelt und dass der sexuelle Missbrauch eben häufig nicht ans Licht kommt. Warum ist das denn eigentlich so in der Kirche?
Also es ist häufig der Fall, dass Missbrauchstäter nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil da zwei Aspekte eine Rolle spielen. Es gibt Betroffene, die nicht an die Öffentlichkeit gehen aus Scham oder auch, weil sie kein Vertrauen in die Institution Kirche haben, aus deren Reihen die von ihnen beschuldigten Täter kommen.
Also, dass die Kirche bereit ist, das dann aufzuarbeiten.
Ja, und vor allen Dingen haben sie wirklich kein Vertrauen, dass sie die Sachen auch nachgegangen wird. Also das ist jetzt, hat sich erst in jüngster Zeit auch ein bisschen gewandelt. Ne? Und gerade jetzt das kürzlich vorgestellte Münchner Missbrauchsgutachten hat sehr deutlich analysiert, dass der Schutz der Institution Kirche und der Priester den Verantwortlichen wichtiger war als den Betroffenen selbst. Sie haben deren Leid gar nicht erkannt oder auch gar nicht wahrnehmen wollen. Ne? Und hinzu kommt noch, dass Betroffene häufig auch innerhalb ihrer Familie kein Gehör fanden. Erst kürzlich hat dies ein Mann öffentlich erzählt. Das war bei der Solidaritätsaktion für Missbrauchsbetroffene in der Gemeinde Maria Geburt in Aschaffenburg-Schweinheim. Dort erzählte der Mann, dass er vor Jahrzehnten als Schüler missbraucht worden sei und sagte: Ich habe geschwiegen, weil die Eltern mir nicht geglaubt hätten. Denn Priester hätten in seiner Familie als etwas Heiliges, als etwas Besonderes gegolten. Ein anderer Punkt ist, viele Betroffene können erst Jahre später über das, was ihnen angetan wurde, reden. Viele verdrängen es sehr, sehr lange. Und meist sind ihre Vorwürfe dann verjährt, wenn Betroffene darüber sprechen können, etwa aufgrund einer Therapie. Deshalb forderte unter anderem der Würzburger Kriminologe Professor Klaus Laubenthal, dass die Verjährung gänzlich abgeschafft wird, wie beim Mord. Laubenthal war von 2010 bis 2017 der Ansprechpartner für Missbrauchsbetroffene im Bistum Würzburg und hat wirklich sehr viele Fälle bearbeitet.
Und unser heutiger Fall ist eben auch ein Beispiel dafür, dass Missbrauchsfälle eben oft auch erst viele Jahre später bekannt werden. Es geht heute um den Pfarrer Wolfgang X. Das ist nicht sein richtiger Name, das ist ein Pseudonym, das wir jetzt gewählt haben. Wie bist du denn zum ersten Mal auf diesen Pfarrer X aufmerksam geworden, Christine?
Ja, auf ihn aufmerksam wurde ich im Frühsommer 2016 und zwar durch einen Anruf von Johannes Heibel. Er ist der Vorsitzende der bundesweit tätigen Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Sie ist in Rheinland-Pfalz ansässig, in Siershahn im Westerwald, und er arbeitet eigentlich seit 30 Jahren auf diesem Gebiet und kümmert sich um Betroffene.
Und was wollte Herr Heibel von dir?
Er fragte mich, ob ich was Näheres zu den Vorkommnissen damals in einer Gemeinde im nördlichen Bereich des Bistums Würzburg wüsste. Und dann habe ich natürlich in unser Zeitungsarchiv nachgeschaut und nachgelesen, dass X seit 2000 im Bistum Würzburg als Pfarradministrator einige Gemeinde betreute, aber nicht sehr lange, denn 2002 ist damals der Missbrauchsvorwurf bekannt geworden. Und die Gemeinde, in der die Familie des Missbrauchsopfers lebte, war...
Das war in Rhön-Grabfeld, im Landkreis Rhön-Grabfeld?
Genau, ja. Und die Gemeinde eben im Landkreis Rhön-Grabfeld, in der die Familie des Missbrauchsopfers lebte, die waren geschockt, entsetzt. Die wollten es gar nicht glauben, dass ihr Pfarrer zu sowas fähig war. Doch es gab keinen Zweifel, denn X zeigte sich selbst wegen sexuellen Missbrauchs eines Schülers an.
Also es war quasi ein Eingeständnis. Wissen wir, wieso es dazu kam, dass er sich selbst anzeigte?
Ja, es war nicht ganz freiwillig. Also X zeigte sich erst an nach Aufforderung des damaligen Personalreferenten der Diözese Würzburg. Der ist auch damals öfter hochgefahren und hat mit der Gemeinde gesprochen. Auf jeden Fall erfolgte dann die Selbstanzeige. Bischof Paul Werner Scheele hat ihn X sofort suspendiert am selben Tag. Auch darüber hat die Redaktion damals sehr ausführlich berichtet. Und auch überregionale Zeitungen haben damals den Fall aufgegriffen.
Ganz kurz, wie kann man sich dann so einen Ablauf vorstellen? Wenn er sich selbst anzeigte, auf Druck der Diözese hin, kann man davon ausgehen, dass die Diözese ja erst davon gewusst hat, dann ihn wahrscheinlich zur Selbstanzeige, die ihm nahegelegt hat, und daraufhin wurde er dann suspendiert.
Also meistens werden Priester heutzutage schon suspendiert, wenn der Verdacht im Raum steht. Damals,
ist ja schon ein bisschen länger her jetzt.
Ja, ja. Genau, damals ist die Familie natürlich auf die Diözese zugegangen und da musste sie handeln. Ne? Und dann nehme ich an, dass es Gespräche gab zwischen dem Personalreferenten und X und er ihm womöglich, ich nehme es an, nahegelegt hat, er soll sich doch selbst anzeigen. Ne?
Ja.
Ja, so denke ich das. Und so kam es dann auch. Es kam zu einer Verhandlung am Amtsgericht Bad Neustadt. X wurde verurteilt zu einer 10-monatigen Bewährungsstrafe sowie zu einem Bußgeld von 2000 Euro. Und gleichzeitig, der Fall wurde ja nach Rom gemeldet, an die Glaubenskongregation, und sie hat erklärt, dass er nicht wieder in die Seelsorge eingesetzt werden kann, also dass suspendiert bleibt.
Vielleicht dazu noch ganz kurz, du sagtest jetzt 10-monatige Bewährungsstrafe, ist das dann ein übliches Strafmaß? Also ich frage auch vor dem Hintergrund, da ja häufig auch darüber diskutiert wird, ob denn Missbrauch angemessen bestraft wird. Also das gibt ja, dazu gibt es ja häufige Diskussionen.
Heute fallen Urteile anders aus, das sieht man gerade im Erzbistum Köln. Da wurde ja gerade ein Mann verurteilt, muss ins Gefängnis für mehrere Jahre und wurde auch als Serientäter bezeichnet. Damals, wenn man so die älteren Fälle anschaut, sind es meistens Bewährungsstrafen gewesen, wobei bei sexuellem Missbrauch durchaus auch Haftstrafe möglich sein kann. Bei schweren sexuellen Missbrauch sogar bis zu 10 Jahren Haft gibt es ja diesen Paragraphen 176 bzw. 176a. Das ist ja genau geregelt, ja.
Ja, man muss auch sagen, dass damals natürlich diese Fälle noch nicht so in der Öffentlichkeit standen, wahrscheinlich wie heute, wo die öffentliche Aufmerksamkeit viel mehr darauf gerichtet ist, nach den vielen Missbrauchsgutachten, die mittlerweile schon herausgebracht wurden. Nochmal zu dem Fall in der Rhön. Weißt du genau, wie es dort zum Missbrauch kam?
Ja, genau weiß ich es nicht, aber es ist klar und es wurde ziemlich deutlich auch in der Berichterstattung damals, dass das durch Aussagen aus der Gemeinde selbst, er hat sich sehr um die junge Generation in seiner Gemeinde gekümmert. Er hat ganz gezielt junge Leute angesprochen und er sei sehr beliebt und aufgeschlossen gewesen. Er hat Gruppenstunden für Ministranten ins Leben gerufen, hat einen Jugendverein initiiert, sogar einen Tanzkurs für die Jugendlichen. Es soll angeboten haben, Kinder und Jugendliche nach den Gruppenstunden und dem Religionsunterricht nach Hause zu fahren. Er zeigte sich sehr aufgeschlossen, umgänglich und hat so Vertrauen aufgebaut. Viel später habe ich im Hintergrundgespräch erfahren, dass der Missbrauch des Schülers bei einem Ausflug passiert sei, abseits des Dorfes. Er soll ihn dazu eingeladen haben, er soll ihm Aufmerksamkeit geschenkt haben, weil er galt als Außenseiter. auch da hat er natürlich Vertrauen aufgebaut. Ne? Mhm.
Zumindest in diesem Fall haben dann die Eltern des Jungen ihm Gott sei Dank geglaubt, ja, und so kam der Missbrauchsfall dann auch raus.
Ja, und die Diözese hat auch damals wirklich sofort reagiert. Ne? Zumindest wird das aus den alten Zeitungsberichten klar. Ich war ja damals nicht an dem Fall involviert.
Mhm. Wir haben ja gerade schon erwähnt, der Pfarrer wurde dann zu einer Strafe, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und du hast jetzt auch schon gesagt, die Kirche hat reagiert, indem man eben das Recht entzogen hat, zur Seelsorge oder Seelsorge auszuüben. Was genau bedeutet das denn?
Also man hat ihn suspendiert, er durfte keine Messe mehr halten, also keine priesterlichen Dienste durfte er mehr machen. Er bleibt suspendiert weiterhin nach dem Urteil. Er durfte also tatsächlich nicht mehr als Priester tätig sein.
Aber stand er aber noch weiter in den Diensten der Kirche trotzdem?
Ja, er blieb im Bistum Würzburg, aber er war nicht mehr als Priester oder Pfarrer tätig. Das durfte er ja nicht. Er blieb suspendiert, bekam aber Unterhalt. Also die Auflage war noch, dass er eine Therapie macht. Das ist auch so gewesen. Und dann wurde er in jungen Jahren, würde ich sagen, ab 2012 erhielt er dann sogar ein Ruhestandsgehalt. Und das ist wirklich seltsam.
Wie alt war er denn zur Zeit des Missbrauchs?
Um die 40. Und normalerweise arbeiten ja Priester in der Regel bis zum 70. Lebensjahr. Deshalb ist es ja seltsam. Seltsam ist auch, er war Gastpriester der Diözese, also nicht inkardiniert heißt das, also nicht aufgenommen in der Diözese, angestellt würde man sagen. Also noch angestellt schon, aber nicht aufgenommen, nicht.
Wenn man es jetzt in das, vielleicht in unsere weltlichen Kategorien übertrifft, vielleicht nicht verbeamtet sozusagen.
Ja, er ist einfach als Gastpriester tätig gewesen und normalerweise hätte man ihn ja dann auch zurückschicken können.
Warum er nur Gastpriester in Würzburg damals war, darauf kommen wir später auch noch einmal zu sprechen. Es wird jetzt aber erstmal ruhig um den Pfarrer. Er hat sein Auskommen, wie du ja gerade schon gesagt hast, er wird noch bezahlt, er kriegt einen Unterhalt und lebt relativ unbehelligt in der Nähe von Würzburg. Womit hat er denn in dieser Zeit seine Tage verbracht?
Also unter anderem brachte das ein Zeitungsbericht ans Licht, auf den Johannes Heibel gestoßen war. Darin wird der Name von X erwähnt und es steht dort, er hätte sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Und
was natürlich auch schon mal alle Alarmglocken wieder klingeln lässt, weil das natürlich auch bedeutet, dass er mit Kindern dort zu tun gehabt haben könnte.
Aber da Heibel, und deshalb hat er mich ja angerufen, seinen Namen schon in dem Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall von 2002 kannte, hat er sich natürlich darüber gewundert und natürlich auch Alarmzeichen auf dem Kopf gehabt und rief bei mir eben in der Redaktion an. Und so begannen eben unsere Recherchen. Und dabei kam auch einiges ans Licht aus der Zeit, bevor X im Bistum Würzburg aufgetaucht ist. Und es stellte sich auch später heraus, dass X in der Flüchtlingshilfe tatsächlich gezielt Kontakt zu Familien mit Kindern gesucht hat. Es gab Anschuldigungen, dass er sich distanzlos gegenüber minderjährigen Geflüchteten verhalten hat. Er soll ihn über Arm und Rücken gestreichelt haben und per Handy unangemessene Nachrichten geschrieben haben. Eben, ich habe Sehnsucht nach dir, ich vermisse dich.
Wurde irgendwas unternommen, um ihn dann von der Flüchtlingshilfe fernzuhalten?
Ja, es wurde ihm untersagt.
Es wurde ihm untersagt, ja.
Das hat auch das Bistum Würzburg reagiert, ja.
Nach dem Missbrauchsfall in Rhön-Grabfeld erhält X weiterhin eine Art Gehalt von der Diözese, so wie ich das jetzt verstanden habe, obwohl er eigentlich nicht mehr wirklich in kirchlichen Diensten tätig ist, dafür aber privat in der Flüchtlingshilfe und fällt auch dort mit unangebrachten Verhalten auf. Die Aussagen über Pfarrer X hat Johannes Heibel zusammengetragen und durch eure gemeinsamen Recherchen kommt nach und nach ein sehr verworrener Lebenslauf ans Licht, der in Teilen wirkliche Rätsel aufgibt und vor allem die Frage aufwirft, wie konnte dieser Mann eigentlich jemals Pfarrer werden?
Genau, und um diese Frage zu beantworten, tauchen wir jetzt ein wenig in das Leben des Pfarrers ein. Bevor er nach Würzburg kam, hat er nämlich schon viele andere kirchliche Institutionen durchlaufen. Seine kirchliche Laufbahn beginnt im Bistum Trier. Dort besucht er das Priesterseminar. Christine, kannst du vielleicht kurz erklären, was genau ein Priesterseminar ist?
Priesterseminare sind diözesane Ausbildungsstätten. Also Männer werden dort begleitend zu ihrem 5-jährigen Theologiestudium ausgebildet. Die angehenden Priester leben im Priesterseminar zusammen in einer Art Lebenslern- und Glaubensgemeinschaft.
Und sobald man dieses Priesterseminar abgeschlossen hat, kann man als Pfarrer in einer Gemeinde arbeiten, in einer Kirchengemeinde.
Also nicht als Pfarrer, ne? Das ist noch nicht möglich, denn zur Ausbildung gehört danach noch ein externes Jahr in einer anderen Stadt oder im Ausland und anschließend beginnt noch der Pastoralkurs. Er dauert 2 Jahre, wobei nach einem Jahr die Weihe zum Diakon und ein halbes Jahr später die Priesterweihe erfolgt. Und die Weihe zum Priester ist die Voraussetzung, dass später der Mann, also der Geweihte, eine Pfarrei leiten darf, also dass er Pfarrer werden kann. Das geschieht dann die Vorbereitung durch die 3-jährige Kaplanszeit. Kapläne sind einem Pfarrer unterstellt. Also insgesamt dauert diese Ausbildung zum Pfarrer 12 Jahre und das ist schon sehr lang.
Ein sehr langwieriges Verfahren, ja.
Ja, ja. Ja, und der Wolfgang X, den wir hier begleiten, ist auf jeden Fall nicht so lange dabei geblieben.
Nee, das ist er nicht. X hat das Priesterseminar in Trier bereits nach 4 Semestern verlassen. Angeblich auf eigenen Wunsch wurde uns mitgeteilt auf Anfragen und das war 1987.
Und wieso sollte er es auf eigenen Wunsch verlassen? Immerhin wird sich ja noch zeigen, er hat ja danach immer wieder versucht, Priester zu werden und es ist ihm ja auch gelungen dann.
Ja, aber die Probleme, da muss man noch zurückblicken, begannen ja schon bereits vor dem Priesterseminar. Er besuchte das erzbischöfliche Kollegium Marianum in Neuss, das ist ein Wohnheim bzw. ein Internat und Abendgymnasium. Und der damalige Direktor sagte, er habe über X ein Gutachten für den Übergang zum Priesterseminar in Trier geschrieben und das sei nicht gut ausgefallen.
Dazu mal eine kurze Zwischenfrage. Ist es denn üblich, dass wenn man schon so ein kirchliches Internat besucht, dass dann auch dort schon gleich ein Gutachten geschrieben wird für das Priester, also dass man dann gleich im Anschluss so eine kirchliche Laufbahn verfolgt?
Nun, wenn es ein erzbischöfliches Seminar ist vorneweg und dann ist natürlich der Weg vorgezeichnet. Das besuchen natürlich Schüler oder Männer, die natürlich auch den geistlichen Beruf anstreben. Mhm. Also das ist häufig der Fall. Also Recherchen Johannes Halbitz zufolge hat Mitte der 80er Jahre der Trierer Regens, also der Leiter des Priesterseminars, erklärt, dass X aufgrund des Gesamteindrucks seiner Persönlichkeit für das Amt des Priesters nicht geeignet sei. Ja, aber das hat ihn nicht abgehalten. Darauf ging X nach Österreich und ist damit seiner Entlassung aus dem Priesterseminar zuvorgekommen.
Wahrscheinlich wissen wir jetzt nicht Näheres dazu, was das bedeuten soll. Gesamteindruck seiner Persönlichkeit, dass er dafür nicht geeignet ist für das Amt des Priesters. Aber da kann man jetzt schon sehr viel reininterpretieren. Könnte es denn schon Anzeichen dafür gegeben haben, dass möglicherweise Pfarrer X damals schon pädophile Neigungen hatte? Oder könnte das auch gar nichts damit zu tun haben, sondern anders zu interpretieren sein?
Das kann man in beide Richtungen interpretieren. Es muss nicht damit zu tun haben, weil wenn das schon festgestellt worden wäre, ist es ja fahrlässig, jemanden dann einfach zu entlassen, ohne nachzuschauen, was er dann macht. Es kann auch einfach fehlende menschliche Reife sein, ne? Also man soll ja als Priester eine gewisse menschliche Voraussetzung dann auch mitbringen. Und wenn das vielleicht nicht erkannt wurde, dann wird das Gutachten deshalb auch schlecht ausfallen. Ne?
Ja.
Wolfgang X hat dann nach seiner Quasi-Entlassung aus dem Priesterseminar der Kirche aber nicht in den Rücken gekehrt, sondern ist ins Kloster gegangen.
In Österreich.
Ja, genau. Und zwar ins Augustiner-Chorherrenstiftkloster Neuburg bei Wien. Und X wurde dort ohne Probleme als Novize aufgenommen.
Hier also das erste Mal, dass man X hätte Steine in den Weg legen können. Auch wenn wir jetzt gar nicht wissen, ob es überhaupt in irgendeinem Zusammenhang stand mit seiner pädophilen Neigung offensichtlich. Trotzdem hätte hier verhindert werden können, dass er eine Karriere als Geistlicher anstrebt. Das ist jedoch nicht geschehen.
Nein, denn dazu hätte man ja nachfragen müssen. Und es gibt widersprüchliche Aussagen dazu. Der Trierer Regen sagt, es habe sich vom Stiftkloster Neuburg niemand bei ihm erkundigt, warum X das Priesterseminar vorzeitig verlassen hat. Und der Stiftkloster Neuburg wiederum schreibt in seiner Stellungnahme von damals, es habe sich vor dem Eintritt von X über ihn im Priesterseminar sehr wohl erkundigt. Von dort habe es keine negative Auskunft erhalten, die eine Aufnahme in das Noviziat des Stifts in Frage gestellt hätte. Daraufhin haben wir wieder im Bistum Trier nachgefragt. Mhm. Und das hat dann bestätigt im Nachhinein, dass es tatsächlich eine Anfrage aus Österreich gab, und zwar im Januar 1987. Aber was das Bistum Trier dem Stift Kloster Neuburg geantwortet hat, darüber schweigt sich das Bistum Trier trotz Nachfrage aus.
Das klingt jetzt schon nach einer sehr mühseligen Recherche an der Stelle. Mhm.
Ja, wir können ja auch nur weiter spekulieren. Ne? Also falls die Antwort aus Trier so ausfiel wie die Einschätzung des damaligen Regens, also dass er nicht geeignet sei für den geistlichen Stand, dann verwundert ist, warum das Stift ihn aufgenommen hat. Wenn eine positive Beurteilung nach Österreich gegeben wurde, dann muss man das Bistum Trier fragen, warum es das getan hat und ob es womöglich dann damit tatsächlich eine Mitschuld an den späteren Missbrauchsfällen hat.
Im Jahr 87 tritt er also dem Kloster in Österreich bei und dann gibt es auch tatsächlich 1988, also ein Jahr später, einen ersten Vorfall.
Ja, genau, das kam natürlich später heraus. Bekannt wird, dass X bereits 1988 im Stiftkloster Neuburg einen jungen Mann massiv bedrängt haben soll. Ja, das mutmaßliche Opfer schilderte im Gespräch mit uns, der Novize habe ihn damals zum Essen in sein Zimmer eingeladen, X habe die Tür abgeschlossen und ihn aufs Bett geworfen. Und nur seine lauten Schreie hätten einen massiven Übergriff verhindert.
Also so, dass dann quasi andere in dem Kloster auch darauf aufmerksam wurden, ja, was da los war.
Genau. Okay. Und dieser Mann ist sogar Anfang 2019 ins Bistum Würzburg gefahren und hat mit uns gesprochen und ist gleichzeitig an die Haustüre von X gefahren und hat ihn damit konfrontiert.
Und was sagt er dazu?
Er sagt einfach, da hat es alles abgestritten, X, und hat gesagt, ich bin dieser Person nie zu nahe getreten.
Ich finde, das zeigt aber jetzt schon mal ganz gut, wie lange das Betroffene beschäftigt. Auch wenn es in diesem Fall, wie du es jetzt gerade gesagt hast, nicht zu einem massiven Übergriff gekommen ist, aber allein diese Grenzüberschreitung, die es da schon gab, oder dieser Versuch des Missbrauchs, dass das die Leute eben auch bis in die 2019, das ist jetzt eben ja noch nicht lange her, so lange auch beschäftigt.
Es beschäftigt die Betroffenen bei allen Gesprächen, was ich gehört habe, ein Leben lang. Es hört nicht auf.
Trotzdem darf Wolfgang X dann noch in dem Kloster bleiben, trotz dieses Vorfalls.
Ja, darf er und darf sogar 1991 das Ordensgelübde ablegen. Allerdings soll es hinter den Klostermauern intern schon vor dieser ewigen Profess Bedenken über seine Eignung gegeben haben.
Das musst du vielleicht ganz kurz erklären. Was ist denn die ewige Profess?
Das bedeutet, dass der Novize ein dauerhaftes Bekenntnis ablegt, nach der Ordensregel zu leben.
Was waren das für Bedenken, die dort geäußert wurden?
Also es hieß im Kloster, er würde ein ausschweifendes Leben führen. Und wohl dürften sich auch die Vorkommnisse in seinem Zimmer herumgesprochen haben. Aber dennoch ist es zum Gelöbnis gekommen, denn der Propst und der damalige Propst und Novizenmeister hat alles beiseite geschoben, sagte damals ein Informant gegenüber Johannes Heibel.
Dabei blieb es aber nicht. Es gab ja noch später auch noch weitere Vorfälle.
Ja, und zwar im Jahr 1993 gab es diesen weiteren Vorfall. Der kam auch erst durch die hartnäckigen Recherchen von Johannes Heibel an die Öffentlichkeit. Das war 2017. Und da lebte X ja bereits lange in der Nähe von Würzburg, versorgt von einer Haushälterin und vom Bistum Würzburg, mit Ruhestandsbezügen mittlerweile. Da war er ja schon im Ruhestand. Ja, ja, also 1993 soll X in Österreich einen Ministranten alkoholisiert und sexuell missbraucht haben. Das Stiftkloster Neuburg hat nach dem Bericht in unserer Zeitung und ebenfalls im Bericht des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil den Missbrauch im September 2017 dann öffentlich bestätigt und gleichzeitig betont, es habe damals innerhalb von wenigen Tagen reagiert und X suspendiert sowie aufgefordert, aus dem Orden auszutreten. Gleichzeitig sei Rom von dem Vorfall informiert worden. Also die Aussagen ähneln denen, die wir schon gehört haben.
Und hat es den Wolfgang X auch angezeigt?
Nein, also dieser entscheidende und auch notwendige Schritt in Richtung Aufklärung und Transparenz blieb 1993 aus. Es hieß von Seiten des Stifts, die Mutter des Jungen habe auf eine Anzeige verzichtet, um ihren Sohn nicht weiter zu belasten und um den Missbrauch nicht öffentlich bekannt werden zu lassen. So lautete eben die offizielle Version. Als wir aber den Bericht veröffentlicht haben, erhielt ich einen Anruf von dem Betroffenen und er sagte mir, dass das Kloster die Familie 1993 dazu gedrängt habe, keine Anzeige zu stellen.
Ihr wollt Teil unseres True Crime Podcasts werden? Wir suchen Unterstützung für unser Projekt. Präsentiert euer Unternehmen im Podcast und erreicht tausende junger Hörerinnen und Hörer in der Region. Für weitere Infos schreibt an werben@meinpost.de.
So, jetzt liegt ja zwischen diesem Vorfall 1993 und dem Bekanntwerden in den Medien 2017, da liegen ja jetzt über 20 Jahre. In dieser Zeit, also 2017, lebt ja Pfarrer Wolfgang X immer noch vom Unterhalt bzw. von seinem Ruhestandsgehalt durch die Diözese Würzburg. Reagiert denn die Diözese Würzburg jetzt auf diesen neu bekannt gewordenen Missbrauchsfall?
Ja, das hatte dann in Würzburg weitere Konsequenzen für ihn, als dieser Missbrauchsfall in Österreich bekannt wurde. Sie hat X nachträglich bei der Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen in Österreich angezeigt und zugleich die Glaubenskongregation in Rom informiert und dazu eigene Recherchen über X angestellt. Zuvor hatte aber bereits Johannes Heibel die Anzeige in Rom erstattet, also ist dem Bistum etwas zuvor gekommen.
Jetzt würde man doch eigentlich meinen, spätestens nach dem Fall 1993 in Österreich müsste doch klar gewesen sein, dass dieser Mann nie in ein Kirchenamt kommen darf. Die Sache wurde damals aber kirchenintern geklärt und die Öffentlichkeit hat davon nichts mitbekommen. Und trotzdem war es möglich, dass Wolfgang X Jahre später in einem Kirchenamt nochmal einen Missbrauch begeht. In Rhön-Grabfeld. Das war der erste Fall, über den wir vorhin gesprochen haben. Wie konnte das denn sein oder konnte es denn dazu kommen?
Weil damals nicht aufgeklärt wurde. Es wurden keine Konsequenzen aus dem Missbrauchsfall gezogen.
Das heißt, es war kein Skandal?
Nein, der Skandal blieb einfach aus. Also er musste zwar den Orden 1993 verlassen und in Rom um Dispens bitten, also um die Entbindung von seinen Gelübden. Und wir haben natürlich beim Stift nachgefragt und es hat uns damals gesagt, bis zu seinem Austritt, der per Weisung aus Rom erfolgen muss, sei das Stift kirchenrechtlich für den Unterhalt verpflichtet gewesen. Und diese Verantwortung habe erst mit dem Austritt aus dem Orden 1994 geendet. Also da kam die Dispens. Ne? Trotzdem, und das ist eben jetzt das Verwunderliche, war X bis 1996 im Kloster gemeldet und lebte bis 1998 in einer Wohnung des Stifts in Wien und studierte. Er wurde also weiterhin vom Stift versorgt.
98 also, ist es 5 Jahre ja immerhin schon nach diesem ersten bekannt gewordenen Missbrauch.
Genau. Und im Prinzip ist Wolfgang X jetzt ja aus 2 kirchlichen Einrichtungen hinausgeworfen worden. Er will aber weiterhin Pfarrer werden. Er gibt nicht auf. Und damit kommen wir zum merkwürdigsten Teil in seinem Lebenslauf. Er geht nämlich nach Rumänien.
Ja, wer X die Kontakte zu dem rumänischen Bistum Oradea vermittelt hat, darüber gibt es sogar aktuell neue Hinweise. Davon wussten wir natürlich damals nichts, haben es nur geahnt, dass er mit Sicherheit Helfer im Kloster hatte, die ihn einfach nach Rumänien vermittelt haben oder einfach eine Brücke gebaut haben, dass er dort zum Priester geweiht werden konnte. Und es hat sich jetzt mehr oder weniger verdichtet durch neuere Recherchen, die in Österreich veröffentlicht wurden vor wenigen Tagen. Und da ist auch der Name von Bernhard Barkowski genannt, der damalige Novizenmeister, der X aufgenommen hat und ausgebildet hat.
Also um das Ganze nochmal zu klären, also in Österreich, es hat nicht geklappt, es gab diesen Missbrauchsfall, der Orden hat sich dann auch von ihm getrennt, beziehungsweise er musste ja austreten, wenn auch er dann noch lange in Österreich versorgt wurde. Und dann hat X immer noch nicht das Ziel aufgegeben, Pfarrer zu werden und wurde dann höchstwahrscheinlich mit Hilfe von anderen österreichischen Geistlichen nach Rumänien vermittelt. Ist das korrekt so?
Ja, so kann man das zusammenfassen. Und jedenfalls hat er 3 Jahre nach dem Missbrauch sein Ziel erreicht. Er wurde in Rumänien im Bistum Oradea von dortigem Bischof zum griechisch-katholischen Priester geweiht. Es wurde also auch ein Rituswechsel vollzogen von der römisch-katholischen zur griechisch-katholischen Rituszugehörigkeit. Das ist durchaus möglich, weil die griechisch-katholische Ostkirche mit dem Papst in Rom uniert bzw. vereinigt ist.
Wie lange war X denn dann in Oradea?
Also wohl nur zur Priesterweihe. X hat zu keiner Zeit in diesem rumänischen Bistum als Priester gewirkt.
Das klingt für mich jetzt sehr merkwürdig. Er hat in Deutschland und Österreich verbrannte Erde hinterlassen, hat sich dann in Rumänien innerhalb eines Jahres zum Priester weihen lassen, obwohl er ja vermutlich nicht mal Rumänisch spricht. Und du hast ja vorhin auch erklärt, dass es 12 Jahre dauert, bis man zum Priester geweiht werden kann. Also irgendwas kann da ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Wissen wir mehr über diese Episode in Rumänien?
Wir wissen ein bisschen mehr, aber die Recherchen dazu waren nicht ganz einfach. Also wir fragten selbst im Bistum nach und ließen unsere Anfragen auch ins Rumänische übersetzen. Zudem konnten wir Kontakt zu einem rumänischen Journalisten aufnehmen, der mit dem heutigen Bischof Berzea sprach und dessen Bericht uns auch vorliegt. Und das war unser Glück, ne? Sonst hätten wir vieles nicht erfahren. Und Bischof Berzea ist der Nachfolger des Bischofs, der X geweiht hat. Und er war bereits vor dem Tod des Bischofs, der X geweiht hat, an seiner Seite gestanden, also als Koadjutor. Also er musste den Bischof Hosso, der schon sehr alt war und
gerade. War sozusagen sein Stellvertreter.
Ja, er stand ihm unterstützend zur Seite. Also er muss ganz sicher mehr über die Priesterweihe von X im Jahr 1996 wissen. Und es ist klar, dadurch, dass der Bischof, der Hicks geweiht hat, schon nicht mehr alleine im Amt war, sondern einen Koadjutor hatte, dass er schon nicht mehr in der Lage war, das Bistum überhaupt alleine zu führen.
Er war schon sehr alt, wahrscheinlich.
Ja, und er ist auch knapp ein Jahr nach der Weihe gestorben.
97 war das dann.
1997 war das. Wir haben selbst nachgefragt und beim Bistum Oradea und es verneinte, dass es mehr über diese Weihe weiß. Und wir haben zur Antwort erhalten, dass X auch seltsamerweise nicht im Register der dort geweihten Priester verzeichnet sei. Bischof Virgil Berzea antwortete uns auch, X habe nie in Oradea gewohnt. Er habe ihn, soweit er wüsste, nur ein einziges Mal getroffen. Er könne über ihn nichts Gutes, aber auch nichts Schlechtes sagen.
Also das klingt jetzt alles sehr dubios. Konnte sich das Bistum Würzburg denn nicht einfach in Oradea erkundigen? Unter Kircheninstitutionen sollte das doch eigentlich einfach sein, um da vielleicht dann mehr über die Hintergründe herauszufinden.
Ja, davon sind wir auch ausgegangen und haben auch zur Antwort erhalten, dass es auch Nachforschungen von Seiten des Bistums gab, allerdings erst als der Fall ans Licht kam. Würzburg nahm selbst Kontakt mit dem Stift Klosterneuburg auf und mit dem Bistum Oradea. Denn es gab wirklich jetzt auch fürs Bistum Würzburg Zweifel, ob beim Zustandekommen der Weihe in Oradea alles mit kirchenrechtlichen Dingen zugegangen ist. Allerdings schwieg sich Oradea gegenüber Würzburg aus und trotz mehrerer Anfragen liege eine Antwort, die sämtliche offene Fragen zur Weihe klärt, bisher nicht vor, sagte damals Bistumssprecher Bernhard Schwesinger auf unsere Nachfrage. Zuletzt sei ein Schriftstück in rumänischer Sprache auch noch nach Oradea geschickt worden, damit vielleicht die Antwort leichter fällt. Aber auch diese Anfragen wurden bisher nicht beantwortet, sagte Schwesinger damals. Also die Bistümer haben sich untereinander keine Antwort gegeben.
Du hast ja erwähnt, dass ihr auch Kontakt hattet mit einem rumänischen Journalisten.
Also dieser rumänische Journalist hatte wirklich mehr Glück als wir. Er heißt István Papp und stellte eben dem Bischof Berzea viele Fragen für seinen Artikel. Und dieser Artikel liegt uns auch vor. Daraus konnten wir also auch schöpfen. Und laut seinem Bericht gab der Bischof keine klare Aussage. Letztlich räumte er aber doch ein, die Priesterweihe von X durch seinen Vorgänger, eben Bischof Hossu, sei wohl nicht rechtmäßig. Es fehlten im Bistumsarchiv jegliche wichtige Unterlagen dazu, auch seien Grundvoraussetzungen nicht erfüllt worden. Dazu gehört eben nicht der zeitliche Abstand, ne? Also sehr, sehr schnell geweiht worden. Ne? Es stellt sich natürlich die Frage, ist das also ein Verstoß gegen kirchrechtliche Vorgaben? Auf unsere Anfrage hin sagte Würzburgs damaliger Generalvikar Thomas Kessler, er hat wenig Hoffnung, dass sich mit der Nichtrechtmäßigkeit der Weihe das Problem mit X löst, beziehungsweise dass das Bistum damit seine finanziellen Zusagen an ihn revidieren könnte. Denn auch, Zitat, eine erschlichene Weihe hat Gültigkeit.
Also wenn man das jetzt auf die weltlichen Gesetze überträgt, dann würde man hier natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Denn natürlich hat, wenn man jetzt sagen würde, ja auch ein erschlichener Doktortitel hat Gültigkeit, ist natürlich kompletter Unsinn. Aber hier scheint das zu gelten.
Ja, die Weihe wird sehr hoch angesehen und eine Weihe ist ein Sakrament. Und das ist nicht auflösbar.
Kann nicht wieder aberkannt werden. Also er hat sich jetzt nun diese Priesterweihe irgendwie erschlichen, beziehungsweise er hat sie bekommen, wie auch immer. Jetzt braucht er nur noch eine Gemeinde, um Pfarrer zu werden. Wie hat er denn jetzt den Kontakt nach Deutschland wiederhergestellt?
Ja, er geht dorthin zurück, wo er herkam, nämlich ins Bistum Trier und feierte dort erstmal seine Primiz. Und darunter versteht man die erste Eucharistie eines Priesters nach seiner Weihe. Sie wird üblicherweise in seiner Heimatgemeinde gefeiert, also dort, wo er geboren und aufgewachsen ist. Danach spendet er den sehr begehrten Primiz-Segen.
Und in Trier hat sich dann auch niemand gewundert über den zurückgekehrten Wolfgang X., der jetzt auf einmal Pfarrer ist.
Davon ist uns nichts bekannt, dass sich jemand im Bistum Trier gewundert hätte. Da haben wir nichts erfahren.
Mhm. Aber er bleibt nun nicht in Trier.
Nein. X wollte jetzt natürlich auch Pfarrer werden, also eine eigene Gemeinde haben. Dazu brauchte er Unterstützung. Er fragte unter anderem beim Chorherrn im Stift Kloster Neuburg an und bot ihm eine Gegenleistung für seine Bemühungen auch an. Also X sagte zu dem Chorherrn, du, in Rumänien sind die Jungs billig. Daraufhin habe der Chorherr X die Tür gewiesen. Und das bestätigte der Mann tatsächlich im Gespräch mit mir persönlich.
Ne? Aber spätestens daraufhin hätte der ja auch eigentlich den Telefonhörer in die Hand nehmen können und die Polizei kontaktieren. Also wenn jemand so eine Aussage, die ja eindeutig auf Kindesmissbrauch hinweist, gegenüber von einem von uns tätigen würde, dann würden wir ja wahrscheinlich in irgendeiner Form alarmiert sein oder aktiv werden auch.
Das ist wohl unter den Chorherren nicht üblich. Man schützt sich gegenseitig. Sein Protest war eben, dass er ihn hinausgeworfen hat.
Dass er ihm nicht noch geholfen hat.
Dass er ihm nicht geholfen hat und einfach gesagt hat, er soll gehen.
Hm? Es hat ihm aber jemand anders geholfen dann.
Ja, uns liegt ein Brief vor, dass der Generalabt Bakowski, der ja X bereits unterstützte, als er noch Novizenmeister des Stifts war, selbst ein gutes Wort einlegte, und zwar in Eichstätt. Dort war ein anderer ehemaliger Chorherr des Stifts tätig. Und dieser Priester in Eichstätt beschwört, dass der Bakowski sich bei ihm gemeldet hat. Der Propst dementiert es doch vehement. Aus dem Stift hieß es, das Kloster wusste nichts von der Priesterweihe. Hätte sich Oradea in Wien erkundigt, wäre X niemals zu Priester geweiht worden. Wie sich jetzt allerdings jüngst herausstellte, hat Bakowski in diesem Punkt wohl gelogen.
Ganz kurz nochmal Rückblick. Bakowski war auch schon der Geistliche, der Wolfgang X dabei geholfen haben könnte, in Rumänien zum Priester geweiht zu werden.
Ja, dieser Verdacht steht im Raum.
Mhm. Ist dann Wolfgang X nach Eichstätt gegangen?
Nein. Er wurde in Eichstätt abgelehnt und ist letztlich 1998 in der Schweiz gelandet. Also ein Bekannter aus seiner Zeit im Priesterseminar in Trier konnte ihn dorthin vermitteln.
Und war er dort Pfarrer mit einer eigenen Gemeinde dann?
Er war dort befristet für 2 Jahre als Kaplan bzw. Aushilfspfarrer tätig. Also er war nur übergangsweise in der Schweiz. Er hat aber schon in dieser Zeit, also 1997, im Bistum Würzburg bzw. beim Personalreferenten angefragt, ob er nicht dort auch eine Chance hätte. Und dieser Personalreferent soll X versprochen haben, dass er später eine Stelle in Würzburg erhalten wird. Und die Stelle in Würzburg wurde ihm 1998 zugesagt, probeweise und als Gastpriester.
Er kommt dann also neu ins Bistum Würzburg im Jahr 2000. Da würde man ja eigentlich erwarten, dass sich der neue Dienstherr über den Bewerber erkundigt. Das würde ja wahrscheinlich auch inoffiziell gehen, so gut wie in der Kirche scheinbar die Menschen vernetzt sind. Das passiert aber anscheinend nicht.
Nein, das passiert nicht, weil dem Bistum Würzburg eine Beurteilung des Bischofs von Oradea vorliegt. Und sie wurde 1997 ausgestellt, also fast ein Jahr nach der Priesterweihe von X. Und in dieser Beurteilung wird X gelobt als vorbildlicher Seelsorger und hochgeschätzter Priester. Diese Beurteilung ist auf Deutsch, kommt aber aus Rumänien. Wer sie verfasst hat und übersetzt hat, kann nur gemutmaßt werden. Zudem wird es wohl die letzte Beurteilung des Bischofs gewesen sein, der ihn geweiht hat, weil 6 Wochen später stirbt Bischof Hossu, wie bereits erwähnt, im Alter von 78 Jahren. Also ominös ist auch Folgendes. X hat sich in der Schweiz vor seinem Weggang ins Bistum Würzburg selbst ein Zeugnis geschrieben und dem Schweizer Kirchenpräsidenten vorgelegt. Dieser hat das Zeugnis jedoch nicht akzeptiert. Und verwunderlich ist, die Diözese Würzburg sah überhaupt keine Notwendigkeit für weitere Nachforschungen. Sie vertraut darauf, dass vor der Priesterweihe alles überprüft wurde. Und auf unsere Anfrage kam zusätzlich noch folgende Antwort, und das zitiere ich. Die Diözese Würzburg sah keinen Anlass, über die bereits vorliegenden Informationen hinaus weitere Auskünfte bei allen vorherigen Stationen einzuholen. Der Bischof von Oradea hat ihn zum Priester geweiht, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Weihe erst nach intensiver Prüfung des Vorlebens des Weihekandidaten erfolgte. So Bistumssprecher Bernhard Schwesinger damals.
Und so kam es letztlich jetzt dazu, dass sich Wolfgang X, man könnte fast sagen, sein Amt als Priester ermogelt hat.
Das kann man mutmaßen, ja.
Und wir kommen jetzt im Prinzip wieder zum Beginn unserer Geschichte, also nach Rhön-Grabfeld. Im Jahr 2000 kommt Wolfgang X ins Bistum Würzburg und 2002 wird er dann für den sexuellen Missbrauch verurteilt. Dass es vorher schon Anschuldigungen gab, kommt aber erst im Jahr 2017 heraus. Das ist dann auch das Jahr, in dem du auch intensiv dort mit Recherchen eingestiegen bist, als eben auch Johannes Heibel Nachforschungen anstellt. Christine, als ihr damals berichtet habt, hat sich auch ein Geistlicher bei euch gemeldet.
Ja, er meldet sich bei uns und ich habe sogar mehrfach mit ihm telefoniert und per E-Mail Kontakt gehabt. Wir nennen ihn Jörg S. Jörg S. ist nicht sein richtiger Name, sondern ein Pseudonym. Jedenfalls sagte mir Jörg S., er sei mit X befreundet und verstehe nicht, dass sich das Bistum Würzburg von X hintergangen fühlt, weil es erst jetzt von dem Missbrauch in Österreich erfahren habe, also von dem Missbrauch von 1993. Das hatte ich ja in meinem Artikel geschrieben. Jörg S. sagte, Würzburg sei nicht von X getäuscht worden. Das Bistum habe doch von dem Missbrauch gewusst in Österreich, und zwar von ihm selbst. Und er beteuerte auch gegenüber unserer Redaktion, er habe bereits 1998 den damaligen Generalvikar Karl Hillenbrand und den Personalreferenten über den Missbrauch in Österreich informiert. Er sagte und schrieb mir es auch, bei meinem priesterlichen Ehrenwort versichere ich Ihnen, dass das Dreiergespräch tatsächlich stattgefunden hat.
Also wenn das jetzt stimmen würde, würde das natürlich auch in einem gewaltigen Ausmaß die Verantwortung auf das Bistum Würzburg zurückwerfen. Also die Verantwortung für das, was dann im Jahr 2002 geschehen ist, der sexuelle Missbrauch, der dann stattgefunden hat. Woher erkannte der Mann, der dir jetzt geschrieben hat, den Pfarrer X überhaupt? Und woher wusste er, dass das Bistum ihn einstellen wollte?
Jörg, es sagte mir, er habe X in Deutschland kennengelernt, vor dessen Weggang in die Schweiz. Er habe kurz in der damaligen Gemeinde, wo Jörg S. tätig war, ausgeholfen. Und er habe dann versucht, X nach Würzburg zu vermitteln. Es stellt sich natürlich die Frage nach seiner Motivation, sich für X einzusetzen, denn er wusste ja von X, dass er einen Jungen missbraucht hat. Daraufhin hat mir Jörg S. gesagt, er wollte einfach einem arbeitslosen jungen Priester zu einer Anstellung verhelfen. X habe ihm einfach vertraut und über den Missbrauch in Österreich in Kenntnis gesetzt. Und Jörg S. habe daraufhin den Würzburger Generalvikar und den damaligen Personalreferenten informiert, dass der Bewerber pädophil sei. Deshalb hätte er eigentlich in der außerordentlichen Seelsorge eingesetzt werden sollen und nicht in der Pfarrseelsorge. Dass es dann dennoch anders gekommen ist und er 2000 eine Gemeinde bekommen hat, das sei ein Fehler der Diözese Würzburg gewesen, laut Jörg S.
Vielleicht sollten wir an dieser Stelle ein kurzes Zwischenfazit mal machen, denn ich denke, es ist wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, das ist jetzt natürlich alles sehr komplex, aber ich finde, es zeigt exemplarisch dann gut, wie groß offenbar die Solidarität für pädophile Pfarrer innerhalb der Kirche ist und wie oft offensichtlich Leute auch bereit sind, über manches dann hinwegzusehen. Und das sind ja jetzt keine Kleinigkeiten. Also der Missbrauch, sexueller Missbrauch ist ja jetzt keine Kleinigkeit, um ihren Kollegen Pfarrern auszuhelfen.
Dass die Institution Kirche an erster Stelle steht, der Schutz der Institution Kirche, die Betroffenen sicher nicht. Man schützt sich untereinander, man hilft sich untereinander aus und da spielt auch die Tatsache, dass jemand sagt, er hat sexuellen Missbrauch begangen, wohl keine Rolle. Man hat sich einfach geholfen. Das wird ja an diesem Fall sehr deutlich.
Wieso hat denn eigentlich der Jörg S. den Wolfgang X. nach Würzburg verwiesen? Hatte er hier Kontakte?
Er hatte Kontakte zu Karl Hillenbrand. Das ist der damalige Generalvikar, das sei ein Studienkollege von ihm gewesen, sagte Jörg S. Er habe ihn gut gekannt und mit ihm in Rom das Kolleg besucht. Deshalb habe er gedacht, dass X eventuell in Würzburg eine Chance haben könnte. Zudem sagte Jörg S. einfach ganz deutlich zu mir, man lässt einen Priester nicht auf der Straße liegen. Und Er sei schon allein wegen seiner guten Beziehungen zu Generalvikar Hillenbrand seinem Gewissen verpflichtet gewesen, diesem auch wahrheitsgetreu zu sagen, dass da ein Missbrauch im Stift Klosterneuburg war. Es sei also nichts von ihm verschwiegen oder vertuscht worden. Er hat es alles gesagt in Würzburg.
Hat denn auch das Bistum darüber informiert und denen nochmal geschrieben?
Ja, bevor er mit mir gesprochen hat, hat er bereits auch dem damaligen Generalvikar Thomas Kessler einen Brief geschrieben. Das ist der Nachfolger von Karl Hillenbrand im Amt.
Und wie reagierte man in Würzburg dann auf das Schreiben?
Was das Bistum Würzburg, Jörg S. geantwortet hat, das weiß ich nicht. Aber wir haben das Bistum natürlich darauf angesprochen. Auf unsere Nachfragen gab das Bistum Würzburg nur nach und nach Dinge zu. Zuerst schritt es ab, dass es 1998 ein Dreiergespräch gab. Als der Priester Jörg S. dann einräumen müsste, dass er sich tatsächlich um ein Jahr getäuscht hat und dass das Dreiergespräch nicht 1998, sondern bereits 1997 stattfand, dann bestätigte das Bistum Würzburg plötzlich, dass es ein Gespräch gab. Aber kein Dreiergespräch. Vielmehr habe sich nur Generalvikar Hillenbrand mit seinem Studienkollegen unterhalten.
Vielleicht nochmal ganz kurz, Thema dieses Gesprächs war?
Die Anstellung von X im Bistum Würzburg. Und gleichzeitig sagt der Jörg S., er habe den Generalvikar und auch den Personalreferenten in einem Dreiergespräch informiert, dass X aber schon einen Missbrauch begangen hat. Wir konnten natürlich damals den General Hillenbrand nicht mehr befragen. Er ist 2014 gestorben. Und der Personalreferent, der lebt natürlich noch, äußert sich nicht gegenüber der Redaktion. Dafür hat das Bistum uns geantwortet, es habe aufgrund von Widersprüchen seitens des Mannes, gemeint ist Jörg S., Zweifel an dessen Glaubhaftigkeit gegeben. Mit dieser Aussage des Bistums Würzburg habe ich den Priester Jörg S. konfrontiert. Und er zeigte sich zutiefst verwundert und enttäuscht und zog sich dann zurück. Mein Fazit, es steht Aussage gegen Aussage.
Also letzten Endes geht es darum, Jörg S. sagt, man hat schon vorher davon gewusst, dass er einen sexuellen Missbrauch begangen hat, also Wolfgang X. Das Bistum sagt, nein, das stimmt nicht.
Ja.
Man könnte jetzt nur vermuten, dass das Bistum zugegeben hat, dass ein Gespräch mit besagten Karl Hillenbrand stattgefunden hat, weil der Generalvikar bereits verstorben ist und jetzt dann auch nicht mehr befragt werden kann.
Diese Vermutung drängt sich auf, aber das weiß leider nur das Bistum selbst. Gleichzeitig müsste es auch wissen, ob es darüber einen Aktenvermerk gibt. Jedenfalls hat sich Jörg S. im Nachhinein auch darüber gewundert, dass es da kein Aktenvermerk angeblich dazu gibt, zu diesem Gespräch.
Was macht Wolfgang X. denn heute? Lebt er immer noch im Bistum Würzburg?
So genau weiß ich das nicht. Jedenfalls wurde im Januar 2020 X. laisiert. Dazu teilte damals die Diözese Würzburg mit, dass Papst Franziskus X. wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Klerikerstand entlassen hat.
Diesmal jetzt dann endgültig, weil wir hatten ja von vorhin schon gehört, es gab ja schon mehrere Fälle, in denen es kirchenrechtliche Konsequenzen gab, aber offensichtlich, das ist jetzt die äußerste Konsequenz. Also er hat jetzt ist es wohl tatsächlich so, dass Wolfgang X. nicht mehr mit der Kirche in irgendeiner Verbindung steht.
Nein.
Richtig?
Nein, das ist eine rechtswirksame Entscheidung des Papstes und damit sind ihm alle Rechte und Pflichten entzogen, die mit dem Klerikerstand verbunden sind. Der Bischof von Würzburg hat laut dieser Mitteilung in Rom auch um die Entlassung des Mannes gebeten. Was er heute macht und ob er noch im Bereich des Bistums Würzburg lebt, das habe ich ja gesagt, das weiß ich nicht genau. Deshalb kann ich auch nur mutmaßen, ob er noch in dem Haus lebt, das er einst von der Diözese gekauft hat.
Er hat also, nachdem er eigentlich nicht mehr in der Kirche tätig sein durfte, noch ein Haus von der Diözese bekommen?
Ja, die Diözese verkaufte ihm 2007 ein Haus für knapp 150.000 Euro. Dieses Anwesen hat laut einem Hinweis in unserem Zeitungsarchiv eine als fromm beschriebene Lehrerin der Kirche einst vererbt. Und X hat den Zuschlag erhalten, weil sich laut Diözese niemand anders dafür interessiert habe. Und auf Nachfrage bezeichnete das Bistum dann 2019 diesen Verkauf, aus heutiger Sicht jedoch als Fehler.
Wir hatten es ja vorhin auch schon kurz angesprochen, dass Wolfgang X. nur Gastpriester in Würzburg war. Wie kam es denn, dass ausgerechnet jetzt die Diözese Würzburg für ihn so lange aufgekommen ist? Er hat ja im Prinzip nur 2 Jahre hier gearbeitet. Wie rechtfertigt das diese Unterhalts- und Ruhestandszahlung von über 18 Jahren?
Ja, das ist geregelt. Eigentlich bezahlt das Bistum, zu dem der Priester gehört, beziehungsweise in dem er inkandidiert ist, die Ruhestandsbezüge. Warum Würzburg dem 2002 suspendierten Priester eben Ruhestandsbezüge zahlte und nicht das Bistum Oradea, wurde aber nicht ganz klar. Das Bistum Würzburg antwortete damals, und das ist wieder ein Zitat: Die Wahl des Wohnorts liegt ausschließlich in seiner Entscheidung. Von dem rumänischen Bistum erhielt er laut Bestätigung des dortigen Bischofs aus dem Jahr 1997 nach der Weihe keine Aufenthaltsgenehmigung wegen der unsicheren Unterhaltsfrage. Zudem habe die rumänische Diözese in der Weiheurkunde bereits deutlich gemacht, dass der Priester für seinen Lebensunterhalt selbst aufkommen müsse, da ihre finanziellen Möglichkeiten äußerst beschränkt seien.
Bekommt er denn aktuell jetzt noch Geld von der Diözese Würzburg?
Davon ist nicht auszugehen. Durch die Entlassung aus dem Klerikerstand gehört X eben nicht mehr der Kirche an. Normalerweise werden in diesem Fall Beiträge an die Rentenkasse gezahlt.
Leider ist Pfarrer X nur einer von vielen Geistlichen oder ehemaligen Geistlichen, die die Strukturen in der Kirche nutzen und ausgenutzt haben, um sich an Kindern und Jugendlichen zu vergreifen. Darum wollen wir uns die Institution Kirche und ihren Umgang mit Missbrauch noch etwas genauer ansehen. Dazu haben wir mit Johannes Heibel von der Initiative gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gesprochen, die, wie wir vorhin schon erwähnt, in Rheinland-Pfalz ansässig ist. Mit ihm hast du zusammen recherchiert im Fall X, Christine.
Ja. Wir haben ihn zunächst gefragt, ob es angesichts der vielen Fälle, die zuletzt ans Licht gekommen sind, Strukturen in der Kirche gibt, die Missbrauch ermöglichen.
Ja, leider gibt es in allen Institutionen Strukturen, die Gewalt bis hin zu sexuellen Übergriffen begünstigen. Und es geht hier erstmal bei allen Institutionen darum, das Gesicht nach außen zu wahren, weil es ja auch unangenehm ist und man will sich eigentlich gar nicht mit diesen Themen beschäftigen. Für die Kirche kommt halt eben hinzu dieses spezielle klerikale System, was sehr hierarchisch auch ist und auch Unterordnung, Loyalität und absoluten Gehorsam von seinen Klerikern und Angestellten fordert. Das ist dort nochmal ganz intensiv geprägt, natürlich auch der Ansicht, dass man ja praktisch als Kirche so ein Stück weit der verlängerte Arm Gottes ist und eine ganz besondere Rolle annehmen. Darüber hinaus ist nämlich ein Aspekt mal raus, das Zölibat. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, ist das Zölibat vielleicht auch mit daran schuld? Direkt sicherlich nicht, aber indirekt ist das zum Beispiel auch ein Problem, weil durch das Zölibat bekommen auch Menschen einen Zugang zum Priestertum unter Umständen, die halt eben in ihrer persönlichen Entwicklung noch sehr unreif sind und auch gerade was die Sexualität angeht, auch gar nicht richtig wissen, wo sie da verortet sind. Das System gründet sich ja schon darin, dass man, also die Kirche, schon gleich nach der Geburt sich da anmeldet und den Eltern klar macht, Taufe, ne, also möglichst relativ nach der Geburt auch anzulegen. Es geht aber der katholischen Kirche nicht nur um die Taufe, es geht ja um viel mehr. Es geht einfach darum, dass man den Erdenbürger direkt auch einkassiert, für sich gewinnt. Einen Menschen, der überhaupt nicht über sich bestimmen kann, wo er absolut den Eltern vertrauen muss. Das sind die Strukturen. Und das Vertrauen dieser Eltern, wenn es jetzt normal läuft, ist gegenüber der Kirche, der Institution auch sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil dadurch ein gesundes Misstrauen, was man eigentlich haben sollte, dass man einfach sich, bevor man ein Kind irgendwo hingibt, sich auch für die Person interessiert. Was ist das eigentlich für ein Mann?
Ja, Johannes Heibel hat in diesem Zusammenhang auch von einem Männerkult gesprochen. Und ich finde, in unserem Fall hat man zumindest auch das Gefühl bekommen, dass es da eine eingeschworene Gemeinschaft gibt, die ihre eigenen Regeln hat und wo sich die Kollegen, wie du vorhin gesagt hast, Corbinian, auch gegenseitig schützen.
Christine, du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen. Das angesehene Amt eines Pfarrers in einer Gemeinde kann dazu beitragen, dass Missbrauchsopfer sich nicht an Dritte wenden. Auch dazu haben wir Herrn Heibel befragt.
Ein Priester oder ein Bürgermeister oder ein Lehrer, das ist immer noch eine wichtige Autoritätsperson, die hohes Ansehen in den Gemeinden genießt. Und das merken auch die Kinder. Und wenn dann so etwas passiert, verunsichert sie das natürlich noch extremer. Und wenn das so ein Priester ist, der Gottesdienst hält, der so besondere Gewänder hat, der auch sagt, dass er von Gott geschickt, gesandt oder was weiß ich, ist, das halt eben auch noch in diesem Klerikalismus zelebriert wird, dann ist der ganz hoch auch im Ansehen der Kinder schon verwurzelt. Und wenn dann was passiert, dann ist es, glaube ich, für die Kinder sehr, sehr schwer, sich auch irgendjemand überhaupt anzuvertrauen. Also das Schamgefühl ist natürlich sowieso da, was natürlich die Täter ausnützen, auch eventuell der Druck halt eben, das ist unser Geheimnis, das könnte noch sein. Aber allein schon die Autorität dieser Personen schüchtert die Kinder schon extrem ein.
Oft ist es ja auch so, dass Missbrauchsopfer sich viele Jahre später erst melden, wenn andere Missbrauchsfälle ans Licht gekommen sind. Wenn ein Pfarrer schon beschuldigt wurde also. Wir haben Johannes Heibel auch gefragt, ob die Kirche seiner Meinung nach genug tut, um die Fälle dann auch aufzuklären.
Also diese Frage muss ich halt nein beantworten. Das kann ich auch kurz begründen. Wenn eine Institution, wenn zum Beispiel jetzt eine Kirche aufklären will, dann ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Aufklärer, auch unabhängige Aufklärer von außen holt. Nicht nur Juristen, sondern Menschen, die Erfahrung haben in der Aufarbeitung solcher Fälle. Ich glaube in jedem Fall, dass das ein halbherziger Versuch ist momentan, dass man es immer noch nicht richtig verstanden hat, was Aufklärung bedeutet und vor allen Dingen auch Prävention. Und dass man nach wie vor versucht, selbst die Kontrolle über die Aufklärung zu behalten.
Auch in unserem Fall X war die Kooperation der Kirche mit zum Beispiel dir, Christine, oder auch mit Johannes Heibel eher zäh. Wir wollten daher von Herrn Heibel nochmal wissen, spezifisch zum Fall Wolfgang X, ob er denn glaubt, dass es sich um eine Misskommunikation zwischen den Institutionen, also den kirchlichen Institutionen in Österreich, Rumänien und Deutschland handelte und deswegen der Pfarrer an immer neuen Wirkungsstätten tätig sein konnte oder ob hier tatsächlich aktiv vertuscht wurde aus seiner Sicht.
Also ich glaube nicht, dass es um Missverständnis oder Misskommunikation hier in diesem Fall geht, sondern dass es hier um aktive Vertuschung geht. Ich nehme mal ein Beispiel raus, wie er dann erwischt wurde und das auch öffentlich wurde, dass die Familie halt eben diesen Priester beschuldigt und auch die Mainz-Post darüber berichtet hat. Spätestens da hätte man ja von Seiten der Kirche hingehen müssen und sagen, also Moment, jetzt müssen wir uns die Causa mal genauer ansehen. Was ist jetzt der Werdegang gewesen? Was war vorher? Da man aber diese Dinge schon bei der Einstellung nicht gemacht hat, wohl wissentlich wahrscheinlich oder vermutlich, ist es besser, wenn man das nicht machen, konnte man das ja wohl dann doch nicht riskieren, das nochmal zu hinterfragen. Weil ansonsten hätte man ja befürchten müssen, dass man hier einen Fehler gemacht hat. Stattdessen hat man einen Deal mit dem gemacht, hat gesagt, es wäre ganz gut, wenn du das zugibst, was hier im Raum steht. Da können wir vieles abkürzen. Und dann versprechen wir dir und deiner Haushälterin auch, dass wir euch versorgen. Und insofern handelt es sich hier um kein Missverständnis oder eine Misskommunikation, sondern um aktive Vertuschung. Und bis heute werden Hintermänner hier zurückgehalten, keine Namen genannt. Auch da windet man sich und daran sieht man, dass Kirche überhaupt nicht willens ist, wirklich aufzuklären. Man gibt nur das zu, was gerade nicht mehr zu leugnen ist. Alles andere, da hält man sich zurück.
Christine, du hast durch deine Arbeit als Reporterin einen tieferen Einblick in die Strukturen der Kirche und einen engeren Kontakt zu Amtsinhabern als die meisten von uns hier in der Redaktion, aber auch im Allgemeinen. Hast du denn den Eindruck, dass das Bekanntwerden von all diesen Fällen in den letzten Jahren oder ja fast schon Jahrzehnten etwas in der Kirche geändert hat?
Es hat sich eines geändert, ja. Aber man muss dazu sagen, das Thema Missbrauch betrifft ja nicht nur die katholische oder auch die evangelische Kirche, es ist ein großes gesamtgesellschaftliches Problem.
Also auch in anderen Institutionen anzufinden,
ja,
nicht nur in
der Kirche. Ja, es ist in der Familie häufig der Fall, in Sport ist ja auch viele Fälle bekannt geworden. In der katholischen Kirche in Deutschland kann das Thema Missbrauch jedenfalls spätestens seit 2010 nicht mehr kleingeredet oder vertuscht werden. Denn im Januar 2010 wurden zahlreiche Fälle von sexuellem Missbrauch aus den 1970er und 80er Jahren am Canisius-Kolleg in Berlin bekannt. Ehemalige Schüler des Jesuitenkollegs hatten den damaligen Schulleiter Pater Klaus Mertes informiert. Und dieser machte dann die Taten publik. Also deshalb gilt der Januar 2010 als der Beginn des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland. 2018 dann wurde die sogenannte Missbrauchsstudie vorgestellt. In Auftrag gegeben wurde sie von der Deutschen Bischofskonferenz. Untersucht wurden Personalakten von 1946 bis 14 und laut dieser Analyse fanden sich in den Akten Hinweise auf 3677 Betroffene und 1670 Kleriker wurden beschuldigt. Das war natürlich ein Skandalergebnis, ne? Das hat natürlich für viel Aufregung gesorgt und seitdem bemühen sich die Bischöfe auch um Aufarbeitung. Zudem wurden Präventionsmaßnahmen ins Leben gerufen, in denen alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult werden.
Und wie ist speziell jetzt die Lage in Würzburg? Hat sich denn da auch einiges getan seit 2010?
In der Präventionsarbeit ganz sicher. Und es werden auch in allen Bistümern momentan Aufarbeitungskommissionen gebildet. Und da werden auch die Betroffenen daran beteiligt. Im Bistum Würzburg zum Beispiel hat die Aufarbeitungskommission im Juni 2021 ihre Arbeit aufgenommen. Die Vorsitzende, sie heißt Professorin Anja Amend-Traut, sagt im Interview zu mir, dass die Kommission bald ein kirchenunabhängiges Gutachten in Auftrag geben wird und nicht der Bischof. Und es soll ähnlich umfangreich sein wie das Münchner Missbrauchsgutachten. Sie will sich auch daran orientieren.
Wie gelingt denn der Umgang mit den Betroffenen?
Ja, die Betroffenen haben laut eigener Aussage das Vertrauen in die katholische Kirche verloren. Das höre ich eigentlich sehr häufig. Und erst kürzlich sagte das ja die bekannte Theologin und selbst betroffene ehemalige Ordensfrau Doris Reisinger bei ihrer Rede zur Verleihung des Herbert-Haag-Preises in Luzern. Man kann also sagen, Betroffene fühlen sich nach wie vor nicht genügend wahrgenommen und anerkannt in ihrem Leid. Sie fordern externe Aufarbeitung, denn die Kirche alleine könne es nicht. Und sie fordern vor allen Dingen auch eine angemessene Entschädigung.
Es ist wirklich immer wieder unfassbar, wenn man manche Geschichten von Betroffenen hört, die teilweise auch über Jahre dem Missbrauch ausgeliefert waren, ohne dass sie sich an eine Erwachsene zum Beispiel, wenn jetzt der Missbrauch in der Kindheit stattgefunden hat, gewandt haben. Und ich finde, dass gerade auch die Institution Kirche als ja ursprünglich im Begriff des Guten und des Barmherzigen und dort der Ort, wo man geborgen ist, so krass im Kontrast steht zu dem Leid, das den Kindern und Jugendlichen angetan wurde.
Speziell in unserem heutigen Fall ist es sehr auffällig und erschreckend, dass der Mann, also Wolfgang X, immer wieder Zuschlupf gefunden hat in anderen kirchlichen Institutionen. Der Mann ist heute etwa 60 Jahre alt, oder Christine?
Ja.
Und er wurde im Prinzip über Jahre von der Kirche ausgehalten.
So kann man sagen. Ja, sie hat ihm ja Bezüge bezahlt und bis zu seiner Laisierung im Januar 2020.
Obwohl es bekannt war, dass er sich an mehreren Kindern vergangen haben soll.
Ja, und nicht nur ausgehalten. Er hatte durch die kirchlichen Institutionen immer wieder die Möglichkeit, die Gelegenheit zum Missbrauch und hat dort immer wieder Menschen Leid zufügen können.
Ja, das hat er getan. Er hat es im Kloster, also im Stiftkloster Neuburg und er hat es hier im Bistum Würzburg. Und man kann nur hoffen, dass nicht noch weitere Fälle bekannt werden durch weitere Recherchen.
Und man kann vor allem auch hoffen, dass solche Fälle und das Bekanntwerden dieser Fälle dazu führen, dass sich wirklich eine Veränderung einstellt, auch in kirchlichen Institutionen. Jetzt sind wir am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, Christine, für die Einblicke in deine Recherchen.
Gerne.
Vielen Dank, Silke. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Und vielen Dank, Johannes Heibel, für seine gemeinsamen Recherchen mit dir, Christine, und seine Informationen für uns.
Er wird weitermachen.
Schreibt uns doch gerne, wenn ihr Feedback habt, an podcast@meinpost.de und folgt uns auf Instagram. Bis in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.